So, ich bin heute schon heiser und verschwitzt vom Singen mit den Kindern, bevor ich hier anfange. Wir haben heute ganz viele Kinder im Kindergottesdienst. Das ist wirklich schön. Wenn ihr eine Bibel da habt, dürft ihr aufschlagen. Das erste Buch Mose, Kapitel 22. Und wenn ihr keine Bibel da habt, könnt ihr euch gerne eine ausborgen. Hinten im Regal haben wir einige Exemplare stehen. Erster Mose, Kapitel 22. Als Gott die Welt schuf, schuf er den Menschen in seinem Bild, heißt es. Das heißt, Gott ähnlich, nicht, dass der Mensch Gott ist. Es gibt nur einen Gott, der einzigartig ist. Aber Gott hat uns Menschen als Personen geschaffen. In dem Sinn sind wir ihm ähnlich. Wir haben einen persönlichen Gott, der denkt, der eine Vorstellung von richtig und falsch hat, der handelt, der spricht. Und wir sind als Menschen, als Personen fähig, ja, auch zu denken, zu handeln, Entscheidungen zu treffen, ganz wichtig, Beziehungen zu pflegen. Wir sind geschaffen für Beziehung mit Gott, mit unserem Schöpfer, von Person zu Person. Und am Anfang war alles wunderbar, hat Gott die Menschen in einem wunderschönen Garten gesetzt, sie mit allem versorgt, da war kein Mangel und sie lebten dort im Paradies mit Gott, sie redeten mit ihm, sie hörten ihn reden. Aber für eine echte, für eine bedeutsame Beziehung ist es nötig, dass beide das wirklich wollen. Dass es beide aus eigener Entscheidung tun, besonders wenn es um eine Liebesbeziehung geht. Liebe ist nur aus Entscheidung möglich. Wenn ich dir hier ein Messer auf die Brust setze und sage, sag mir, dass du mich liebst, dann wirst du das wahrscheinlich tun, aber das ist keine echte Liebe, ne? Deswegen werden Christen nie versuchen, mit Gewalt oder durch Manipulation irgendwie andere Menschen zu bekehren. Gott möchte eine Herzensentscheidung. Aus Liebe. Das heißt, wir dürfen andere Menschen einladen im Namen Gottes, des Schöpfers, des Königs dieses Universums. Hey, Gott bietet dir Gemeinschaft mit sich an, bietet dir an, sein Kind zu werden, ein Königskind, ein Kind seines Reiches, bietet dir Beziehung an, aber Gott möchte, dass jeder Mensch eine persönliche, freie Entscheidung trifft. Und er kennt das Herz, er weiß, ob wir es ehrlich meinen oder ob wir nur irgendwas Religiöses, Äußerliches tun. Und weil Gott es wichtig war, dass die Menschen eine persönliche Entscheidung für ihn treffen, hat er ihnen eine Wahl gegeben. Und er hat ihnen ein Objekt gegeben, diese Entscheidung auszuüben. In dem Fall war es ein Baum. Hätte wahrscheinlich auch was anderes sein können. Aber die Menschen hatten die Entscheidung, Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von dem nicht. Und jetzt hatten sie die Entscheidung, entweder Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen oder eben nicht. Und dann wisst ihr, was als nächstes kam? Der Sündenfall. Der Teufel hat die ersten Menschen versucht. Sie wollten selbst Gott sein. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben angezweifelt, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und ihr wisst, was das mit Beziehungen tut, wenn wir einander nicht vertrauen, wenn wir einander verzweifeln. Beziehung lebt nämlich von Vertrauen. Ihr wisst, was passiert ist. Die Menschen haben sich abgewandt von Gott, haben ihr Leben in ihre eigene Hand genommen, haben rebelliert gegen Gott. Und im Römerbrief heißt es, der Lohn oder die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und so ist zuallererst die Beziehung mit Gott gestorben. Das wäre so, als hätten die Menschen gesagt, du bist für mich gestorben, Gott. Gott ist das Leben in Person und die Menschen haben jetzt sozusagen den Stecker gezogen. Ihre Verbindung mit Gott und getrennt von Gott haben sie auch begonnen, physisch zu sterben. Also in dem Sündenfall sind die Menschen aus der Beziehung mit Gott rausgefallen. Und wenn die Beziehung mit Gott nicht stimmt, dann stimmt auch die Beziehung mit den anderen Menschen nicht mehr untereinander. Und die Menschen haben begonnen, gegeneinander zu sündigen, böse zu sein, neidisch zu sein, eifersüchtig zu sein, einander nicht zu vertrauen. Und es hat nicht lange gedauert bis zum ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Und die Menschen sind die Krone von Gottes Schöpfung und mit ihnen ist die ganze Schöpfung gefallen. Und wir lesen, es kam Tod und Krankheit und Mangel in diese Welt. Das war Gottes Konsequenz für die Menschen, die rebellisch waren. Die Welt sollte nicht mehr ein Paradies sein für Menschen ohne Gott. Und wir alle merken das, dass da irgendwas nicht wirklich stimmt mit unserer Welt, dass da irgendwas falsch läuft, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Es muss mehr geben. Und das ist genau der Punkt. Das soll ein Hinweis sein in unserem Herzen auf Gott hin, dass wir anfangen, Gott zu suchen. Und Gott hatte von Anfang an einen Plan, dieses Schuldproblem der Menschen, die gegen ihn rebelliert haben und die gegen ihn gesündigt haben und ihm nicht vertraut haben, zu lösen. Gleich nach dem ersten Sündenfall sehen wir die erste Prophetie auf einen Retter hin. Da sagt Gott, ein Nachkomme der ersten Frau wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und Gott hat auch von Anfang an gelehrt, dass Versöhnung des Sünders mit Gott durch ein stellvertretendes, sündenloses Opfer stattfinden wird. Das könnt ihr alles im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel nachlesen. Und dann hat Gott begonnen, seinen Plan, diesen Erlösungsplan, mit einer Familie auszuführen. Und er hat zuerst einen Mann namens Abraham berufen. Er hat ihn berufen aus seiner heidnischen Kultur, aus seiner götzendienerischen Familie heraus und hat ihm gesagt, zieh fort in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ist diesem Ruf Gottes gefolgt. Er war im Gehorsam, er ging. Vielleicht hatte er auch diese Gedanken und dieses Gefühl, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben, mit all dem Zeug, mit dem Materialismus, den ich habe und Vater Abraham war sehr reich. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Götzendienst. Es muss mehr geben im Leben. Vielleicht war das auch eure Erfahrung. Und er hatte einen Ruf, er hatte das Wort Gottes, er hatte eine Offenbarung von Gott und der ist er nachgefolgt. Und das ist der erste Schritt in unserer Bekehrung. Der erste Bekehrungsschritt ist, dass wir unser altes Leben zurücklassen, um Gott zu folgen. Und das ist ein Glaubensschritt, das ist wieder ein Vertrauensschritt. Na, Beziehung besteht durch Vertrauen. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 8, heißt es, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ganz schön spannend. Wahrscheinlich haben die Verwandten gesagt, hey Abraham, du spinnst, du bist durchgeknallt, wie du ziehst weg, einfach so, weißt gar nicht wohin. Vielleicht haben sogar seine eigenen 5 Sinne ihm das gesagt. Hey, ich bin verrückt, das macht keinen Sinn. Und unsere Sinne, unsere irdischen Sinne rebellieren oft gegen das Leben im Glauben. Das macht öfter mal keinen Sinn. Er wusste nicht wohin, er wusste nicht, was ihn erwartet, aber er wusste, Gott hat gesagt, geh. Mir ging es so ähnlich, als Gott mich hier nach Grünstadt berufen hat, vor einem Monat sind es 20 Jahre. Hat auch keinen Sinn gemacht. Und dann erstmals, wenn wir weiterlesen, als Abraham in dieses verheißene Land kam, war es nicht ganz so, wie er sich vorgestellt hat. Da war eine Hungersnot gleich in dem Land. Und vielleicht hat seine Frau zu ihm gesagt, Abraham, bist du dir sicher? Vielleicht hat er sich selbst gefragt, warst es du, Herr? Oder habe ich eine scharfe Bitter gegessen am Abend vorher oder eher einen Döner vielleicht? Habe schlecht geträumt. Und dann sehen wir, dass der Herr ihm immer mehr und mehr wegnimmt. Seinen Neffen Lot, der dann das fruchtbarste Land für sich nimmt. Also wir sehen immer mehr Absonderung von der Welt. Und das tut auch Gott in unserem Leben. Und Gott hatte dem Abraham eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Du wirst viele Nachkommen haben. War nur ein Haken dran. Der Abraham war schon ein relativ alter Mann, als er ausgezogen ist. 75 Jahre alt. Und auch seine Frau Sarah war eine alte Frau. Weit jenseits der Wechseljahre. Zu alt, um Kinder zu bekommen. Und sie hatten kein Kind. Und dann hat der Abraham versucht, Gott auszuhelfen. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben mit Gott. Er hat versucht, Gottes Verheißung so aus eigener Kraft ein bisschen hinzubiegen. Und er hat ein Kind gezeugt, dann mit seiner Frau und mit seiner Magd. Aber Gott hat gesagt, nee, das läuft nicht. Hat seinen Ersatzplan in die Wüste geschickt. Hat gesagt, nein, durch Sarah sollst du Nachkommen haben. Meine Pläne sind höher als deine Pläne. Meine Kraft ist größer als deine Kraft. Vertrau mir. Das sagt Gott auch zu dir. Und hoffentlich kommst du an dem Punkt auch, wo du sagst, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Okay Gott, ich höre auf zu kämpfen. Hab du deinen Weg mit mir. Und wahrscheinlich sagst du dann auch, ich schaffe das nicht allein. Aus meiner Kraft. Und Gott würde sagen, hey, ist gut, dass du an den Punkt kommst. Denn ich habe die Kraft. Vielleicht sagst du, ich schaffe das nicht. Ich habe keine Geduld. Ich habe keine Liebe für meine Kinder, die gerade so schwierig sind. Und Gott sagt, ja, ich weiß, aber ich hab's. Vielleicht sagst du, es ist schwierig. Ich habe keine Kraft mehr für meinen Partner. Der ist so ganz anders als ich, der ist so schwierig. Und Gott sagt, ich habe eine Kraft. Epheserbrief heißt es, er ist mit derselben Kraft in uns am Wirken, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Gott, ich weiß nicht, wie dieser Ruf, den du mir gegeben hast, funktionieren soll. Keine Ahnung, ich habe es nicht. Gott sagt, ja gut, ist gut, dass du endlich an dem Punkt bist. Du musst es nicht alleine tun. Ich bin bei dir immer, vertrau mir. Und dann hat Gott dieses Wunder getan, das für Abraham und für Sarah völlig unmöglich war. Er hat den beiden einen Sohn geschenkt, als der Abraham 100 Jahre alt war und seine Frau 90 Jahre alt war. Ein totales Wunder. Und wahrscheinlich war das der glücklichste Mensch, der glücklichste Moment, will ich sagen, in ihrem Leben. Wow, wir sind so überwältigt. Gott, was du getan hast, du hast ein Wunder getan. Gott, du bist so gut, du hast deine Verheißung erfüllt. Und Isaak, dieser verheißene Sohn, wuchs heran und er wurde zu einem strammen jungen Mann. So die Kurzzusammenfassung und das Ganze bringt uns jetzt zu dieser Begebenheit, von der wir heute lesen werden. Hier im 1. Mose 22, ab Vers 1. Lasst uns lesen die ersten zwei Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Brandopfer steht für völlige Hingabe. Wow. Gott sagt, ich will dein Liebstes. Ich will das, was dir am wichtigsten ist auf der Erde. Lege es auf dem Altar. Lass es los. Gib es mir. Manchmal prüft Gott so unsere Hingabe. Und sagt, leg das, was dir am wichtigsten ist, vielleicht wichtiger als Gott, vielleicht ist es gerade das, leg es auf dem Altar. Das kann dein Job sein, deine Karriere, deine Sicherheiten, dein Haus, dein Auto, dein Traum sein, zu heiraten oder vielleicht dein Traum, wieder Single zu sein, weil es gerade schwierig ist in der Ehe, dein Partner, dein Kind. Darf Gott es sagen? Verkauf dein Haus. Ich will mit dem Geld ein Waisenhaus in Indien bauen. Wäre das zu krass, wenn Gott dich das bitten würde? Oder gib deine Freiheit, gib deine Unabhängigkeit auf. Ich möchte, dass du diese Frau in Not oder diesen Flüchtling bei dir daheim aufnimmst. Gib deinen Job, deine Karriere auf. Weil du bist so begabt, du machst so viel Kohle damit. Aber ich möchte, dass du diese Gaben in die Gemeinde einbringst oder in diese Mission oder Wohltätigkeitsorganisation, wo du vielleicht einen Bruchteil von dem verdienst, was du jetzt gerade verdienst. Vertrau mir. Vielleicht sagt Gott, leg deinen Sohn oder deine Tochter auf den Altar. Du hast große Pläne für deine Kinder. Die sollen das erreichen, was du nie erreicht hast. Ist oft so, gell? Vielleicht sagt Gott, ich habe aber deinem Sohn gesagt, er soll sein Studium abbrechen. Und soll nach Afghanistan gehen und da in einem Waisenhaus Waisenkindern dienen. Was willst du sagen? Dürfte Gott solche Dinge zu dir sagen? Darf Gott dir diese Frage stellen? Bist du mir mehr wert als alles andere? Das ist im Prinzip, worum es ging hier bei Abrahams Prüfung. Und versteht, was Gott den Abraham hier gesagt hat, was er von ihm verlangt hat. Es war noch viel, viel krasser, als nur seinen Sohn aufzugeben. Sein Sohn war alles. Das war die lebendige Verheißung Gottes. Alles, was Gott ihm je verheißen hat, war in seinem Sohn. So ähnlich wie Hiobs Prüfung. Alles. Ist Gott dir mehr wert als aller Segen von Gott? Ist Gottes Wille höher als deine Wünsche, selbst wenn du es nicht verstehst? Und das sind krasse Worte hier. Das bricht einem als Vater das Herz, das zu lesen. Dass Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Könnt ihr das ein bisschen nachempfinden, wie das gewesen sein muss für Vater Abraham? Was? Meinen Sohn opfern? Und übrigens ist das erste Mal, wo das Wort Liebe vorkommt in der Bibel. Und es ist im Kontext von einem Vater mit seinem Sohn und einem Opfer. Interessant. Und Gott gibt ihm hier ganz detaillierte Anweisungen, wohin er gehen soll. Er führt ihn an einen bestimmten Ort, an den Berg Moria. Das ist der Berg, auf dem später die Stadt Jerusalem gebaut wurde und der Tempel gebaut wurde und der Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Gott sagt ihm genau, was er tun soll. Gott malt mit dem Ganzen ein Bild für seine Liebe. Gott hat auf diesem Berg seinen Sohn für dich geopfert. Und Gott sagt zu uns, hey Günther, Joe, Gabi, André, bist du bereit, mich so zu lieben, wie ich dich liebe? Bist du bereit, mich so zu schätzen, wie ich dich schätze? Und Gott sagt hier nicht, Abraham, ich werde dir deinen Sohn wegnehmen. Tut er nicht, gell? Er sagt, ich möchte, dass du in mir gibst, freiwillig. Sieh, der Gott zwingt uns nie zur Hingabe. Und für uns ist es irgendwie lockerer, wir lesen das Kapitel, wir wissen, wie das Ganze ausgeht, hat ein gutes Ende. Aber Abraham konnte das nicht lesen. Und wir wissen, dass Gott in seinem Wort sagt, ihr dürft eure Kinder nicht opfern, wie die Heiden das tun. Wir wissen, dass Menschenopfer nie Gottes Wille war, dass er das verabscheut, dass er das nie zugelassen hätte, dass Abraham seinen Sohn für ihn getötet hätte. Wir wissen das, wir lesen es schwarz auf weiß in der Bibel, dass Gott es nicht will. Wir wissen aus Römer 12, dass er uns als lebendige Opfer haben will, als Menschen, die für ihn leben. Der Einzige, der seinen Sohn opfern darf, ist Gott. Aber der Abraham wusste das alles nicht, er kannte Gott in diesem Sinne auch noch nicht so gut wie wir heute. Und wisst ihr was, die ganzen Heiden um ihn herum, die haben Kinder geopfert, ihren Fruchtbarkeitsgötzen. Das war ein Stück weit normal in der Kultur, genauso wie die Menschen um uns herum ihre Kinder opfern auf dem Altar des Erfolgs und der Selbstverwirklichung. Ich meine, wenn wir selbstgerecht auf diese antiken Kulturen herabsehen, dann sind wir wirklich Heuchler. Unsere postchristliche Kultur heute ist leider nicht viel besser. Die Menschen haben dieselbe Mentalität wie die Heiden, die sind wieder Heiden. Nur, dass es bei uns nicht so öffentlich stattfindet wie damals, sondern eher so ein bisschen steriler hinter verschlossenen Türen. Aber die Kinderkrippen sind voll von zu kleinen Kindern, weil ihre Eltern beide irgendeiner Karriere nachjagen und die Mülleimer der Abtreibungskliniken sind voll von ermordeten Babys, weil sie ihren Eltern nicht in den Kram passen. Geopfert auf dem Altar der uneingeschränkten Lustbefriedigung, ohne die Konsequenz dann dafür zu übernehmen. Und das ist traurig. Aber wir müssen nicht denken, dass wir besser sind heute als die Heiden damals. Und Abraham war sicher überrascht, dass Gott das von ihm verlangen würde. Aber es war in dem Sinn nichts Fremdes, nichts total Abgefahrenes, kein No-Go in der Kultur, in der er damals gelebt hat. Die waren alle pro-choice, würden wir heute sagen. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, der Abraham, der hat diese Dinge wirklich durchlebt. Der konnte nicht vorauslesen, für den war das nicht nur irgendwie so eine theoretische, intellektuelle Übung. Das war echt. Und stell dir vor, wie sein Vaterherz gelitten haben muss. Aber trotzdem sehen wir seinen sofortigen Gehorsam. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich mache keinen Sinn für mich, aber Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist geistliche Reife, wenn wir an diesen Punkt kommen. Der hat die Nacht sicher kein Auge mehr zugetan. Aber seht hier im Vers 3. Sofortiger Gehorsam. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Im ganzen Kapitel wird uns übrigens überhaupt nichts von Abrahams Gefühlen berichtet. Ich glaube, weil er nicht nach seinen Gefühlen gehandelt hat, sondern nach Gottes Wort allein, gegen seine Gefühle. Und das ist oft so in unserem Leben, wenn Gott uns zu Glaubensschritten beruft. Er hat sich sicher schrecklich dabei gefühlt. Hat im Glauben gelebt, nicht im Schauen. Alle seine Sinne haben wahrscheinlich gesagt, tu's nicht. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. 3 Tage lang war sein Sohn tot in seinem Denken. Vielleicht erinnert euch das auch an etwas. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Seht ihr, es war nicht nur Abraham, der das Opfer dargebracht hat, der Gott zum Höchsten gemacht hat und Isaak war irgendwie, sein Sohn war irgendwie so das wehrlose Opfer von dem Ganzen. Nee, beide beteten Gott an auf diesem Berg. Seht ihr, der Isaak war kein kleiner Junge, war ein junger Erwachsener, wahrscheinlich irgendwo in seinen 20ern. Der hätte seinen über 100-jährigen Vater wahrscheinlich sehr leicht überwältigen können und entkommen können. Aber was wir haben einen Vater und einen Sohn, die beide Gott an die erste Stelle setzen in ihrem Leben. Die beide sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, die sich Gottes Willen ganz hingeben. Wir haben hier einen Vater, der seinen Sohn gibt und wir haben einen Sohn, der sich freiwillig dem Willen seines Vaters unterwerft und sich binden lässt und wahrscheinlich selbst auf den Altar hochkriecht. Und wir sehen hier Abrahams Glaube. Abraham sagt zu dem Knecht, ich und der Junge, wir werden zu euch zurückkehren. Als großer Glaube. Er hatte Gottes Verheißungen, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich werde es durch diesen Sohn tun, durch Isaak. Nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft benannt werden. Es wird durch Isaak sein. Und der Isaak war zu dem Punkt noch nicht verheiratet. Er hatte noch keine Kinder. Und Hebräer 11 ist der beste Kommentar. Da wird uns gesagt, was in Abrahams Herzen abging. Da steht, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Übrigens auch interessant, dieses Wort der einzige Sohn, monogenes, bedeutet so viel wie der einzige seiner Art, der einzigartige, der Sohn der Verheißung. Dieses Wort einzige ist dasselbe Wort, das wir im Johannesevangelium für Jesus finden. Den einzigen, einzigartigen Sohn des Vaters. Und da ist weiter in Hebräer 11, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also Abraham hat Gott vertraut, dass er ihn auferwecken könnte. Gott hat ihm das verheißen. Durch Isaak wird der Nachkomme kommen. Der Nachkomme, Verheißene. Der Retter, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und Gott lügt nicht, Gott hält immer sein Wort. Also Abrahams Denken war, wenn ich hier im Gehorsam auf Gott meinen Sohn töte, dann wird Gott ihn wieder auferwecken. Großer Glaube, zu dem Zeitpunkt ist noch nie jemand auferweckt worden. Vers 6, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Also Isaak hat das Holz getragen, er war stärker als der alte Mann. Hier haben wir einen Sohn, der das Holz trägt, auf dem er geopfert werden soll. Kennst du jemanden, der das noch getan hat? Wie gesagt, Gott malt hier ein Bild für Jesus, was er für uns getan hat. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagt, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Da sehen wir die Einheit wieder. Sie gingen beide miteinander. Ich nehme an, irgendwo auf dem Weg hat der Abraham dem Isaak wohl erklärt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und Isaak hat sich dem Willen Gottes unterworfen, hat gesagt, okay, lass es uns tun. Sie gingen gemeinsam voran hier. Was für ein Kreuzweg das gewesen sein muss. Was für Emotionen im Herzen. Versetzt euch da mal rein. Und doch waren Abraham und sein Sohn eins. Vielleicht so eins wie nie zuvor in ihrem Leben. Willen Gottes hingegeben. Vers 9, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Held, auf das Holz. Und das konnte er wohl nur tun, weil der Isaak sich binden ließ. Ich stelle mir vor, dass er vielleicht selbst hochgekrochen ist, mitgeholfen hat, sich auf den Altar zu legen. Und das ist so die eine Szene in diesem Film, die Passion Christi, die mich am meisten berührt hat, wo Jesus freiwillig auf das Kreuz raufkriecht, um sich annageln zu lassen. Die Hingabe des Sohnes an den Vater und an dich und mich. Vers 10, und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, deswegen habe ich das heute hier, um seinen Sohn zu schlachten. Versetzt euch da mal rein. Hier den Herzschlag von Abraham und die Emotionen in seinem Herzen und wie er gekämpft hat, wie er geatmet hat, wie er gerungen hat darum. Schmerz in seinen Augen, die zitternde Hand wahrscheinlich, als er dieses Messer hier hält. Wo er seinen geliebten Sohn anblickt. Und vielleicht der Sohn, der den Vater mit großen Augen anstarrt. So ein Alles-oder-nichts-Moment. Haben alles auf eine Karte gesetzt. Entweder ist Gott Gott oder nicht, dann ist alles ein Witz. Aber irgendwie haben beide gesagt, ich glaube. Und dann lesen wir weiter, was Gott getan hat. Aber wir werden es nie begreifen können, was da abgegangen ist. Was es für einen Vater bedeutet, seinen Sohn hinzurichten und aufzuopfern. Oder was es für einen Sohn bedeutet, sich freiwillig als Opfer zu geben. Und es gibt einen Vater, es gibt nur einen Vater, der das getan hat, der hat das für dich getan. Und es gibt einen Sohn, der hat das für dich getan. Gott der Vater und Gott der Sohn. Abraham und Isaak sind hier tiefer eingestiegen in dieses Geheimnis seines Leidens, als wir das vielleicht jemals verstehen werden. Wir wissen aus der Bibel, Johannes 3, Vers 16, so hat Gott die Welt, das heißt die Menschen, dich und mich geliebt, dass er seinen einzigen, da haben wir dieses Wort, seinen einzigartigen Sohn gab, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wir wissen, dass Jesus, der Sohn, gesagt hat, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat der Vater für dich getan. Das hat Jesus für dich getan. Und wenn du je dran zweifelst, ob Gott es gut mit dir meint, ob Gott dich liebt, ob Gott dich schätzt, dann schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. Bis zum Äußersten. Jesus, der Messias, der verheißene Nachkomme Abrahams, ist dein Opfer geworden. Und während hier der Abraham das Messer in der Hand hat und dabei war, seinen Sohn zu opfern, lesen wir weiter im Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, stecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. oder der Herr wird bereitstellen. Und seht ihr, es ist prophetisch, es ist in der Zukunft. Der Herr wird das tun. Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Seht ihr, die tausende Jahre später hat Johannes der Täufer, der letzte Prophet im Alten Testament, auf Jesus gezeigt und hat gesagt, der ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünden der Welt. Der ist das Opfer, das Gott selbst ersehen hat, das Gott selbst geopfert hat auf diesem Berg Moria, wie er tausende Jahre zuvor in diesem Bild prophezeit hat. An derselben Stelle, an deinem Kreuz, das du verdient hast, ist Jesus gestorben, an dem Abraham seinen Sohn auf dem Altar gelegt hat. Und dieser Widder, den Gott bereitet hat, ist wie alle Opfer im Alten Testament ein Bild auf das Opfer Jesu für uns. Jesus ist der Sohn, der das Holz getragen hat, auf dem er geopfert werden sollte, der sich freiwillig dem Willen des Vaters unterworfen hat. Und Gott ist der Vater, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Das ist eins von den vielen Bildern, die wir im Alten Testament finden, auf das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und versetzt euch jetzt mal in die Lage von Abraham, nachdem der Engel gesagt hat, okay, ich habe hier einen Ersatzopfer. Wie denkt ihr, hat Abraham sich gefühlt? Hat Abraham sich erleichtert gefühlt? Ich denke schon. Hat er sich gefreut? Wahrscheinlich war er voller Freude. Was für eine Freude es ist, wenn man einen Stellvertreter hat, ha? Stellvertretendes Opfer, das deinen Platz einnimmt für dich, das für dich stirbt, damit du nicht sterben musst. Und deswegen sollten wir, die wir Jesus haben, die wir das Evangelium erlebt haben, wir sollten eigentlich die freudigsten Menschen sein, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Hey, ich habe einen Stellvertreter. Ich habe einen, der meinen Platz eingenommen hat, so wie Isaak diesen Widder hatte. Damit ich frei sein kann von meiner Schuld, damit ich leben kann, damit ich wahres Leben haben kann in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott. Was für eine Freude, dass wir erlöste Menschen sein können, weil wir Jesus Christus vertrauen. Vers 15 lesen wir weiter. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wie das Tor, wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen, in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und seht hier, Same ist Einzahl. Spricht von Jesus Christus hier. Im Galaterbrief wird uns das ganz klar gesagt. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist der Christus. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen. Galaterbrief Kapitel 3, Abvers 6. Neuen Testament, Galaterbrief. Nach den Evangelien kommt der Römerbrief, die Korintherbriefe und dann kommt der Galaterbrief Kapitel 3. Vers 6, da steht, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, das heißt die, die auf ihre eigene Leistung vertrauen, die, die sich selbst retten wollen durch gute Werke oder religiöse Taten, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt, wenn du aus eigener Leistung vor Gott akzeptiert werden willst, dann musst du perfekt sein. Das hat Jesus in der Bergpredigt auch gesagt. Da hat er gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Als wenn du aus eigenen Werken gerecht werden willst vor Gott und angenommen werden willst vor Gott, dann ist das dein Maßstab. Vollkommen sein. Und wenn du es nicht bist, dann kommst du in die Hölle. Das ist, was du dir redlich verdient hast. Wenn du aus eigenen Werken zu Gott kommen willst, dann darfst du nie in deinem Leben stehlen, nie in deinem Leben lügen, nie irgendetwas oder irgendjemanden begehren, was dir nicht gehört. Du darfst nie neidisch sein, nie eifersüchtig sein, nie selbstsüchtig sein. Immer nur gut denken und sprechen über andere Menschen. Immer nur Gott lieben und gehorchen und die Menschen lieben mit allem, was du bist. Hier mal ehrlich, niemand schafft es. Römer 3 heißt es, alle sind Sünder, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Niemand schafft das. Außer einem, und das ist Jesus, der perfektes, sündenloses Leben für dich gelebt hat und für mich gelebt hat und dann am Kreuz gegen unser sündiges Leben ausgetauscht hat. Für uns gestorben ist, damit wir mit Gott leben können. Lass uns weiterlesen hier in Galater 3, Vers 11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Steht schon im Alten Testament geschrieben. Das Gesetz ist aber nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also, hey, wenn du oft genug betest und wenn du eine Wallfahrt machst und wenn du gute Werke tust und Almosen gibst und meditierst oder was immer es ist, dann kannst du dich selbst zu Gott hinarbeiten, dann kannst du dir den Himmel verdienen. Sagt Gott uns hier ganz klar. Nicht wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wir sind gerettet durch Glauben an Jesus Christus, an das, was er für uns getan hat. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich weiß, ich bin ein Sünder und ich glaube, dass Jesus meine persönliche Schuld getragen hat an mein Kreuz, wo er meinen Platz eingenommen hat. Und wenn ich mich dem anvertraue, wenn ich mich ihm anvertraue, dann findet ein Austausch statt. Mein sündiges Leben wurde ihm zugerechnet am Kreuz und sein perfektes, sündenloses Leben wird mir zugerechnet. Und dann ist das Trennende von Gott weg. Und ich kann Gemeinschaft erfahren. Also, lieber Bruder, liebe Schwester in Jesus, freu dich an deiner Errettung. Freu dich, dass du ein Ersatzopfer hast. Hey, wir können von ganzem Herzen Opferfest feiern. Unsere Erlösung feiern. Das Opfer Jesu Christi für uns, darauf weist nämlich das Opfer Abrahams uns hin. Und wenn du dieses Opfer Jesu noch nicht angenommen hast, wenn du noch nicht umgekehrt bist zu ihm und dich ihm anvertraut hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Einfach zu sagen, ja, ich glaube, ich vertraue mich dir an. Wenn du noch immer versuchst, dich selbst zu erlösen durch irgendwelche Rituale, religiöse Werke, dann gib deine Selbstgerechtigkeit auf und kehr um zu ihm. Lass dich von Jesus retten, lass dich von Jesus versöhnen mit Gott. Er liebt dich. Und er will dich bei sich haben in seinem Reich. Er will dein König und dein Herr sein. Er will dich zu seinem Kind machen. Er will dich adoptieren. Als sein Kind. Als Gottes Kind. Das war Gottes Plan von Anfang an. Und in Jesus dürfen wir wieder zurück in diese Gemeinschaft mit ihm. Und das ist wunderbar. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass du ein Vater bist, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wie krass das für dich gewesen war. Wahrscheinlich noch viel krasser als für Abraham. Und Herr Jesus, dass du dich selbst hingegeben hast für uns. Wow, was für eine Gnade. Höchste Preis, der je bezahlt wurde für uns. Aber Herr, wir wollen uns auch freuen dran und es dankbar annehmen. Und sagen, wir vertrauen dir. Füll uns mit dieser Freude, Herr, an unserer Errettung. Und lass uns als erlöste Menschen leben und es wirklich in Anspruch nehmen, dieses Vorrecht jeden Tag.